Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast der Komponist Rolf Riem. Gastgeberin ist Maria Hertwig. Guten Tag, Herr Riem.
Guten Tag.
Sie sind 1937 in Saarbrücken geboren, leben aber lange schon in Frankfurt. 1974 kamen Sie hierher, wurden Professor an der Musikhochschule für Tonsatz und Komposition. Fast gleichzeitig traten Sie übrigens auch in das sogenannte linksradikale Blasorchester ein und machten Musik auf der Straße, hatten Auseinandersetzungen mit der Polizei, alles, was so dazugehört. Die Professur hatte Sie aber jedenfalls nicht gekostet. Sie wurden Dekan, waren an der Hochschule bis zum Jahr 2000, waren immer auch als Komponist aktiv bis heute. Ihre Werke wurden und werden national und international aufgeführt. Heute sind Sie 72. Herr Riem, welche Musik hören Sie denn zurzeit privat?
Zum Beispiel das Streichquartett S-Dur von Fanny Hensel Mendelssohn.
Was fasziniert Sie daran?
Ich kannte diese Komponistin natürlich, wie das so üblich ist, als Schwester ihres Bruders, Felix Mendelssohn. Über einige Lieder kannte ich sie auch, die mich nicht vom Hocker gerissen haben, um es mal so salopp zu sagen, und bin über das Asasello-Quartett auf diese Komposition gestoßen und war perplex, eine Komponistin wahrzunehmen, die ganz eigenständig agiert hat. Sie war 5 Jahre älter als ihr Bruder. Und ich finde also in diesem Werk, das, von dem wir einen Ausschnitt hören werden, agiert sie sozusagen zwischen Klassizismus und Wildheit. Also ein Ton, den ich aus dieser Zeit so nicht kannte. Und das hat mich sehr interessiert.
Hören wir doch mal rein.
Also wir hören jetzt in den Beginn der Durchführung bereits. Und wenn Sie eine ganz schnelle Figur hören, das stammt aus der Exposition, das Thema sozusagen dann. Das ist dieses Thema. Eine fast gewalttätige Dunkelheit herrscht vor. Thank you. jetzt mündet sie in die Reprise ein. Und man hört, die Reprise hat nicht mehr diesen freundlichen Ton, den die Exposition auch hatte. Es bleibt dieser scharfe, rohe Ton, den sie in der Durchführung entwickelt hat, in der Reprise erhalten. Jetzt allerdings ganz wie in der Exposition.
Ein Ausschnitt aus dem vierten Satz des Streichquartetts S-Dur von Fanny Hensel. Mendelssohn war das, gespielt vom Asa-Sello-Quartett. Und mitgebracht hat diese Musik Rolf Riem, Komponist und heute Gast in HR2 Kultur, Doppelkopf. Herr Riem, Sie waren ja vorhin schon erwähnt im sogenannten linksradikalen Blasorchester Ende der 70er Jahre. 6 Jahre lang etwa gehörten Sie dazu. Was haben Sie da eigentlich gemacht?
Naja, das war eine Gruppierung von musikinteressierten Spontis, es spielte sich ja hier in Frankfurt ab, entstanden durch die Initiative von Heiner Goebbels, auch dem Jazzer Alfred Hart und einige andere Studenten damals, die den Mangel an Sinnlichkeit bei Großveranstaltungen, bei öffentlichen Großveranstaltungen eben der Sponti-Szene festgestellt haben. Und Heiner wollte an die Tradition der Roten Kapelle aus den 20er Jahren anknüpfen und eine Musikgruppierung zusammenstellen, die mobil ist. Das war ja ganz wichtig. Also Streicher zum Beispiel, schon mal gar kein Kontrabass, waren da nicht zu gebrauchen. Es mussten Blasinstrumente sein, die man auch natürlich unverstärkt gut hört. Kurz gesagt, wir haben Veranstaltungen jeder Art, also der vielfältigen Art in diesem ganzen Spektrum mit Musik gestützt. Also wir haben einfach für die, ja Gott, für das, was man Kultur nennt, gesorgt.
Haben Sie da mitgemacht bei diesem sogenannten linksradikalen Blasorchester, weil Sie der Musik irgendwie eine Funktion geben wollten, einen Nutzen, einen gesellschaftlichen oder politischen, der Ihnen vorher bis dahin gefehlt hatte? Oder was war Ihre Motivation, da mitzumachen?
Um es ganz kurz zu sagen, es war sozusagen im Ergebnis einer Entwicklung. Also ich kam nach Frankfurt von Köln her und in Köln bin ich gewissermaßen, wie man das damals ja auch nannte, politisiert worden durch diverse Umstände. Nicht zuletzt übrigens durch meine Anwesenheit in der Villa Massimo in Rom, was sehr bizarr klingt. Aber es war schon so, also das behütete Wesen, das ich halt ästhetisch gesehen war, in der Villa Massimo irgendwie rausgekriegt habe, hat dieses Wesen, wo ich da eigentlich stehe.
Sie hatten da ein Stipendium bekommen, ja, um in der Villa Massimo in, ja, Rom zu studieren, ein Jahr lang.
Genau, ja. Und der Jahrgang vor uns hatte da schon für Aufbruch gesorgt. Also da wurde zum Beispiel Mitbestimmung der Stipendiaten eingeführt, was sensationell war für die Villa Massimo. Es gab da eine Direktorin, die hatte das Sagen und plötzlich haben die Studenten gesagt, nö, wir wollen dieses, wir wollen jenes. Und in meinem Jahrgang ist das weitergetrieben worden, dieser Prozess. Ich wurde dann auch zum Stipendiatensprecher ernannt und musste diese Eigenschaft, ich lache jetzt nur, weil das so bizarr wirkt, in Rom, in einem fantastischen Park, in einem der schönsten Privatparks Roms, ne, wird man politisiert in der Bundesrepublik. Also ich musste zurückfahren nach Bonn ins Innenministerium, um da zu verhandeln und um so unsere Vorstellungen der künftigen Struktur der Villa Massimo deutlich zu machen. Also im Zuge dieser Politisierung war das Wort von Heiner Goebbels, der bei mir Tonsatz studiert hat, auf fruchtbaren Boden gefallen, ob ich nicht in seinem Orchester da mitmachen wollte. Ich habe sofort Ja gesagt, habe mir ein Altsaxophon gekauft. Ich bin Oboist von Haus aus, habe das geübt und bin dann als Altsaxophonist in diesem Orchester tätig gewesen.
Und wie sehen Sie das heute? Was war das musikalische Ergebnis für Sie? Oder was haben Sie überhaupt für eine Erinnerung an diese Zeit? Würden Sie sagen, es war eine tolle Zeit?
Absolut, ja. Ich habe nur die besten Erinnerungen, weil alles auf den Punkt kam. Sowohl politische Haltungen konnte man einfach äußern und man hat sie auch immer in einem Kontext, erstens mal in einem politischen, aktiven Kontext, agierenden Kontext geäußert und man war in einer Gruppe von Menschen drin, die hellwach waren und selbst auch Funktionen hatten innerhalb der politischen Szene damals, zum Beispiel der AStA-Vorsitzende war da drin. Also man war in einem, ja, einem sehr kreativen, politisch deutlichen persönlichen Umfeld drin.
Und was hat es Ihnen musikalisch gebracht? Hat es Sie auf eine neue Bahn gebracht als Komponist?
Eigentlich schon. Das könnte ich jetzt nicht so im Einzelnen sagen. Aber zum Beispiel, dass die Musik eine Wirkung haben muss und dass die Musik durchaus sich der entwickelten Kriterien der Vergangenheit bedienen kann und muss, was wir übrigens auch bei Hans Eisler gelernt hatten. Also Hans Eisler war unser großes Vorbild da. Dass es also weniger darum ging, nur auf die Materialentwicklung zu schauen, das verstand sich gewissermaßen von selbst.
Also Materialentwicklung, neue Klänge irgendwie produzieren.
Ja, genau.
Noch nie gehörtes.
Genau. Oder sich auch in die Entwicklung der Musikgeschichte einrasten und da keine falschen Griffe tun, sondern auf den richtigen Pfaden entlang wandeln. Das spielte da natürlich alles mit rein. Es wurde aber konfrontiert oder konterkariert geradezu mit den Bedürfnissen, mit den Notwendigkeiten, dass diese Musik eine Wirkung haben muss, und zwar eine öffentliche. Und für mich als Avantgardist war das schon sehr neu, sehr wichtig, also die Grenze zu erfahren mal, ab wann eine Musik, oder sagen wir so, die Grenze, die darin besteht, jetzt fängt die Musik an, sich zu verkaufen gewissermaßen an die Wirkung und verliert den Boden, den konstruktiven Boden unter den Füßen. Diese Grenze da zu erfahren, das war, also habe ich im Blasorchester erfahren, das war ganz toll. Ja.
Und da würden Sie auch heute noch dahinter stehen?
Ja, absolut.
Dass die Musik absolut eine Wirkung haben muss, gesellschaftlich und so weiter? Dass sie ankommen muss beim Publikum?
Aber hallo, kann ich da nur sagen, ja.
Ich höre da so ein bisschen auch Kritik an der Darmstädter Schule raus. Also Sie waren ja auch in Darmstadt bei den Tagen für neue Musik, haben dort als Oboist selbst Ihre Werke aufgeführt. Und Darmstadt, beziehungsweise die Komponisten, die damals in Darmstadt Meinungsführer waren, Pierre Boulez, Stockhausen und so weiter, hatten ja eine ganz bestimmte ästhetische Meinung vertreten, eben wie Sie vorhin angedeutet haben, sehr stark aus der Musikgeschichte kommend, aus der Materialentwicklung kommt, neue Klänge müssen her und Struktur war ganz wichtig und viele haben das damals als nicht nur Vorschlag, sondern Diktatur geradezu empfunden. War das bei Ihnen auch so?
Dazu möchte ich mit zwei Antworten reagieren darauf. Die eine Antwort ist ein Beleg eines persönlichen Vorkommnisses. Ich war in einem Kurs von Stockhausen, da ging es über die Gruppen. Und wir durften dann, ich wähle extra diesen Ausdruck auch, Fragen stellen, die mussten aber schriftlich formuliert werden. Und dem Meister wurden die dann nach dem Kurses überreicht und am nächsten Tag hat er darauf reagiert. Ich habe auch eine Frage gehabt. Dann hat er die Liste da gelesen, hatte sich das angeschaut, hat meine Frage da vorgelesen, hat gesagt, wir hatten das gefragt. Da habe ich mich ganz schüchtern gemeldet. Und also ich hatte versucht, in diesem Materialdiskurs die Komponente der Wahrnehmungspsychologie reinzuziehen, was mich sehr interessiert hatte. Die Reaktion von Stockhausen war die, dass er mich vor diesem ganzen Auditorium also verhöhnt hat. Anders kann man das gar nicht sagen. Mhm. Er fand das lachhaft, überhaupt eine solche Frage zu stellen. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist aber auch der, ich bleibe mal wieder beim Persönlichen, unlängst wurde hier in Frankfurt durch Ueli Wiegert und Hermann Kretschmer Mantra wieder aufgeführt von Stockhausen. Und man konnte mit großem Erstaunen feststellen, dass Stockhausen mit äußerster Genauigkeit auf die Wirkung der Musik geachtet hat. Nämlich, er hat genau darauf geachtet, wonach ich damals gefragt hatte.
Ein später Triumph für Sie. Bestätigung, sagen wir mal, dessen. Aber es illustriert auch sehr gut die Atmosphäre, die da wohl damals dann geherrscht haben muss.
Ja, ich will damit auch sagen, dass auch Stockhausen natürlich und Boulez, die wollten über die Rampe kommen, das ist ganz klar. Und das kann man jetzt in der Zeit, in der die ganzen Fights da damals belanglos geworden sind und nur noch ein paar Musikwissenschaftler interessieren, kann man das deutlich hören und auch wieder laut sagen. Ich muss nur etwas, ein drittes vielleicht noch dazu sagen. Solche Ansprüche jetzt der Darmstädter Schule durchzusetzen, brauchte ja auch eine ästhetische Polizei. Und die gab es damals in den Medien, das muss man sagen. Und die Situation heute hat sich mindestens in diesem Punkt total verändert. Heute werden die Feuilletons, auch der großen Tageszeitung, ja mehr oder weniger von der Popindustrie beherrscht. Und die ästhetische Polizei hat einfach nicht mehr, wenn sie es denn überhaupt noch wagt, gelegentlich mal ihre Mütze aufzusetzen oder irgendwie sich in ihre Streifenwagen zu schwingen, hat einfach nicht mehr die Kraft. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Unterschied zu damals.
Sind Sie froh darüber?
Ich finde das günstig. Jedenfalls angenehmer, zumindest für junge Komponisten, als damals.
Apropos Popindustrie. Unsere nächste Musik kommt aus diesem Bereich. Haben Sie ausgesucht? Die erste Musik stammt von Amy Winehouse, ihr großer Hit Back to Black. Warum? Wie sind Sie da drauf gekommen?
Ich möchte Amy Winehouse zusammen jetzt auch mit Courtney Love nennen, von der wir gleich auch noch etwas hören. Es ist ja so, solche Künstlerinnen singen so, wie sie leben, wie sie groß geworden sind, natürlich wie sie auch von ihren Produzenten eingesetzt werden. Aber gerade die Amy Winehouse, nach dem, was ich ihr abhöre, so zeichnet sich dadurch aus, dass sie, wenn ich mal dieses platte Wort benutzen darf, authentisch klingt. Es klingt so für mich, als wenn die Frau das wirklich meint, wie sie so singt. Und es klingt so, dass sie nicht so singt, weil halt der Producer das so meint oder irgend so. Wenn ich für Stimmen schreibe, und ich habe einiges für Sopranistinnen auch geschrieben, Koloratursopranistinnen, habe ich einen solchen Klang, ein solches Genre, was ich da bei Winehouse jetzt natürlich übertragen in den klassischen Bereich höre, den habe ich irgendwie vor Ohr oder in der Vorstellung, muss aber so notieren, dass die Sängerin ihrerseits eine Vorstellung bekommt, was ich da meine, auf welchen Pfad ich mit ihr gerne gehen möchte. Das heißt, ich muss also ganz anders vorgehen als zum Beispiel so jemand wie die Winehouse. Ne?
Also die Winehouse singt so, wie Sie es notiert hätten für diese Musik quasi?
So können wir es fast sagen, aha. Ja. Das ist eine Welt für sich. Das ist natürlich die Soul-Tradition oder die Jazz-Soul-Tradition, ganz klar. Aber sie sind eben sehr, sehr differenziert. Und es kommt dadurch etwas zum Ausdruck, was auf eine einfache Art einfach nicht möglich wäre.
Und jetzt wollen Sie im Kontrast zu Amy Winehouse noch die Rocksängerin Courtney Love bringen. Und inwiefern wollen Sie die beiden vergleichen?
Also auch auf dieser Ebene, nämlich was geschieht da gesanglich? Das interessiert mich. Welchen Reichtum an Differenzierung des Stimmausdrucks vernehme ich da? Bei der Amy Winehouse, ich meine, das sind alles natürlich die Standards dieses Genres, ja, das ist ganz klar, aber es ist halt einfach auch dann vorhanden, kann man ja auch wunderschöne, wie kann man das nennen, also Verschleifungen des Beats wahrnehmen. Mit welcher Genauigkeit, aber auch welchem Gefühl sie mal ein bisschen zu spät kommt, mal ein bisschen zu früh oder etwas noch wegschleift und so. Das ist einfach Ausdrucksmusik. Und so etwas, finde ich auch, kann die Courtney Love auf ihre Weise, das ist eine sehr direkte, ins Vulgäre neigende Sängerin, mit einem harten, ordinären Klang. Bei Courtney Love fasziniert mich, muss ich schon sagen, die Art und Weise, wie sie auf einem tonalen Schema herumschwimmt geradezu. Also wenn ich mir überlege, so was Vergleichbares jetzt in meiner Branche möchte ich gerne einer Sopranistin veranlassen, das ist wahnsinnig schwer zu notieren. Also die musikalische Hardcore ist einfach nur ein Dreiklang, wie man hört. Da führt die eine Intonationsperformance allererster Sahne drüber auf.
Die Rocksängerin Courtney Love, Musik in H2 Kultur Doppelkopf, mitgebracht von dem Komponisten Rolf Riem. Herr Riem, woher kennen Sie eigentlich diese Musik?
Woher? Mhm. Ja, woher kennen Sie denn sowas?
Ja, irgendwie zufällig mal im Radio gehört.
Genau, oder so geht's mir auch. Ja.
Also können Sie sich noch daran erinnern, wo Sie die zum ersten Mal irgendwie kennengelernt haben?
Nein, in diesen beiden Fällen nicht. Ich höre... Ja Gott, so Besprechungen und sowas im Radio. Ich muss sagen, dass ich oft so da herumseppe und halt irgendwie in Sendungen hineinkomme. Und da taucht dann eine Besprechung von der Amy Winehouse auf oder von diesen Leuten. Ja, und da denke ich mir, gut, das kaufe ich mir mal. Ist momentan angesagt, mal hören, was die machen.
Mhm. Das zeigt ja auch, dass Sie ein unheimlich offener Mensch sind, unheimlich offener Künstler, dass es für Sie da wirklich überhaupt keine Scheuklappen gibt, keine Vorurteilungen, das und das interessiert mich nicht, ich konzentriere mich nur darauf oder so. Man hätte ja eventuell auch vermuten können, dass Sie vielleicht durch Ihre Kinder eher auch auf so eine Art von Musik gekommen sind, schon früher. Sie haben zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Welche Rolle hat denn die Musik, Popmusik, klassische Musik, Ihre eigene Musik, in Ihrem Familienleben gespielt?
Also wenn Sie jetzt die Kinder ansprechen, müssen Sie die Kinder fragen. Da will ich mich nicht groß zu äußern. Man weiß ja manchmal als Eltern nicht so genau, was sich in der Seele, im Gemüt der eigenen Kinder wirklich abspielt. Zu Hause haben wir, also wir haben in dem Sinn kein klassisches bürgerliches Musikleben geführt. Das kann man nicht sagen. Meine Frau ist selbst auch Musiklehrerin und Deutschlehrerin. Ja, Hausmusik in dem Sinn haben wir nicht gemacht eigentlich, nee. Also die Kinder haben Instrumente gelernt, aber da kann ich mich jetzt auch, da möchte ich mich eigentlich auch nicht so äußern. Also wir haben die nicht gezwungen, was zu machen, sondern wir haben sie begleitet darin, solange sie Lust haben und so. Und die Hanne war sehr begabt auf der Flöte, Querflöte. Der Nico war sehr begabt auf der Gitarre. Der Nico ist jünger. Und als dann irgendwie die Hanne aufhörte, hat der Nick auch gesagt, ja, ist Schluss. Ohne weitere Begründung. Es war einfach Ende. Und da haben wir dann auch keinen Einfluss mehr gehabt.
Ja. Mm-hmm. Haben Sie mit Ihrer Frau eventuell mal über Ihre Arbeit gesprochen oder hatten Sie überhaupt Gesprächs- oder Ansprechpartner, wenn in Ihrer Arbeit irgendein Problem auftauchte, wenn Sie ein ästhetisches Problem, eine Frage hatten, sich mit irgendwas rumgeschlagen haben, vielleicht nicht weiterkamen? Haben Sie das mit sich selbst ausgemacht oder hatten Sie da jemand?
Also ich habe in meiner Frau den ersten und schärfsten Kritiker meiner Musik und erzähle ihr ganz viel, auch während des Prozesses einer Komposition, darüber, was ich gerade mache. Und sie reagiert dann eben auch drauf. Sie kennt meine Musik natürlich und sie ist auch die erste Hörerin und die erste Kritikerin dann bei nach Uraufführungen. Und ihr Kriterium, also ihre Einschätzung und so ist für mich ausschlaggebend, das kann ich schon sagen. Und auch was so ästhetische Kriterien anlangt, bis ins Detail hinein, reden wir darüber, das ja.
Mhm. Ja. Aber jetzt nicht mit Ihren komponierenden Kollegen, das machen Sie mit Ihrer Frau hauptsächlich?
Nein, auch mit komponierenden Kollegen, aber da wir ja dann nicht zusammenleben, geschieht das dann über Telefon oder über E-Mail oder so. Das hat nicht diese Intensität und nicht die Direktheit wie der Kontakt zu meiner Frau in diesem Belang.
Mhm, dann heißt es, Ihre Frau ist für Sie ein ganz, ganz wichtiger Partner, auch in Ihrer Arbeit.
Nicht nur wichtig, sondern unverzichtbar. Ja.
Mhm. Die Arbeit eines Komponisten besteht ja dann auch darin, das Werk zu begleiten nach draußen sozusagen, wenn es entstanden ist, dann auch eine Uraufführung zu begleiten, eine Inszenierung etwa auch. Das kann ja eventuell auch gar nicht so leicht sein, so ein Werk aus der Hand zu geben. Ich möchte dazu kurz was erzählen. Ich war in Donaueschingen bei den Tagen für neue Musik, war bei einer Generalprobe. Michael Gielen war der Dirigent, eine relativ unbekannte Komponistin, war diejenige, die das Stück geschrieben hatte. Die hatte dann einen Einwand und Michael Gielen wollte das so nicht machen. Und sie sagte dann, ja, aber das ist doch mein Stück. Michael Gielen sagte nur so über die Schulter, ja, wenn Sie es kaputt machen und damit war die Sache klar. Erkennen Sie diesen Konflikt, dass das Werk sich eventuell dann ein bisschen anders entwickelt, als man sich das so vorgestellt hatte?
Ja, natürlich. Und speziell auch solche Konflikte mit Michael Gielen. Ich hatte auch in Donaueschingen mit Michael Gielen eine einschlägige Erfahrung, aus der ich im Endeffekt großen Nutzen gezogen habe. Aber die sehr direkte und ja also schroffe Art von Gielen, da muss man sich mit abfinden. Da muss man auch irgendwie reinkommen und man muss einfach also ein gutes Standing haben. Das kann man gar nicht anders sagen. Um mit Gielen eine Uraufführung vorzubereiten, das ist ein ganz harter Job. Mhm. Aber die Einwände, die Gielen hat, sind richtig, sind sehr wichtig. Er ist apodiktisch. Und sagt dann, ich höre das einfach gar nicht, was soll ich denn hier proben? Streich mal raus, bums. Und ich muss sagen, im Nachhinein, also ich habe da mich nicht getraut, was gegen zu sagen. Inzwischen würde ich da vielleicht anders reagieren. Und fand das aber im Nachhinein, das war nicht falsch. Das Stück würde anders klingen, wenn meine Partitur vollständig von ihm gespielt worden wäre. Aber so ist das jedenfalls ein sehr gutes Stück.
Welches Stück meinen Sie jetzt?
Berceuse. Ein sehr aufwendiges Stück mit zwei weiteren Dirigenten noch, einem ganz kompliziert aufgestellten Orchester. Ja.
Hatten Sie auch irgendeine ganz positive Erfahrung in Ihrem Leben in der Zusammenarbeit mit einem Dirigenten, mit einem Regisseur?
Ich muss sagen, die Erfahrungen sind letzten Endes immer positiv. Jeder von uns steht ja unter gewissen Zwängen. Die entscheidenden Zwänge sind die Probenzeiten, die man hat. Was hernach dann in der Aufführung zu sehen und zu hören ist, ist ja erst das Ergebnis, ist ja nur fast, muss man so sagen, das Ergebnis eines langwierigen Probenprozesses. Und da spielt natürlich eine gute Zusammenarbeit zwischen Komponist, Dirigent und Orchester, das muss man dazu sagen, und Orchester die Hauptrolle. Und da habe ich unterm Strich, muss ich sagen, nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Dirigenten nennen, auch sehr bekannte Namen. Ja, das war eine sehr, sehr gute Arbeit, die sich auch ganz voll auf die Komposition eingelassen haben. Ne? Das toll vermittelt haben zum Orchester, auch meine zum Teil sehr poetischen Erläuterungen richtig weitergegeben haben, umgesetzt haben sozusagen in die Orchestersprache.
Kommen wir zur nächsten Musik, die Sie ausgewählt haben. Es gibt ein Stück von Ihnen aus den 60er Jahren von 1963, das trägt den Titel Blutwurst sagt komm Leberwurst. Aber nicht das werden wir jetzt hören, sondern bei diesem Stück bereits hat jemand mitgewirkt. Das war ein Pianist, Georg Kröll, auch ein Komponist aus Köln, der von Ihnen sehr geschätzt wird. Und von ihm haben Sie sich jetzt ein Stück gewünscht. Und zwar Felix Nam Quae Es, eine Transkription von Thomas Tallis, Musik aus dem 16. Jahrhundert aus England. Warum haben Sie diese Musik ausgewählt?
Dieses Stück von Tallis ist für das Virginal geschrieben oder Virginal, dieses Zentralinstrument am englischen Hofe. Man kann bei diesem Stück von Kröll nun sozusagen die Entstehung neuer Musik verfolgen. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, aber es ist tatsächlich wahrnehmbar. Man vernimmt erst den Tallis und zwar auch in einem Gammenklang gewissermaßen. Es ist gesetzt, diese Komposition von Kröll für Kammerensemble. Die spielen ganz Senza Vibrato und so, gampenmäßig. Und es kommen dann plötzlich neue Klänge dazu, nämlich eine Flöte in der Höhe, die natürlich bei Tallis nicht vorkommen kann. Und nach einiger Zeit, auch in unserem Ausschnitt noch zu hören, das Klavier, was schon mal gar nicht da natürlich hingehört. Es machen sich also allmählich Klangfelder hörbar, die aus einer anderen Zeit kommen. Mit ihnen zusammen macht sich auch eine Technik hörbar, eine Kompositionstechnik breit, die halt aus der neuen Musik kommt.
Ein Ausschnitt aus der Komposition Felix Nam Quae Es, eine Transkription von Thomas Tallis, von Georg Kröll, einem Komponisten aus Köln, gespielt vom Ensemble Recherche. Eine Musikauswahl unseres heutigen Gastes bei HR2 Kultur Doppelkopf, Rolf Riem, Komponist. Herr Riem, das Thema Bearbeitung ist für Sie auch als Komponist sehr, sehr wichtig, zieht sich durch Ihr Oeuvre wie ein roter Faden. Musik, aber auch Texte haben Sie immer wieder gereizt. Texte von Georg Büchner, von Franz Kafka, von Elfriede Jelinek und vielen anderen. Was war das Ausschlaggebende dafür, dass Sie sich immer wieder für Bearbeitungen interessiert und entschieden haben?
Da könnte ich jetzt gar nicht eine einheitliche Antwort drauf geben. Eine Rolle spielt, dass nach meiner Auffassung etwas Neues in der Musik entstehen kann, wenn das Alte in neue Konstellationen gebracht wird. Das hängt mit meinem Verständnis von Tradition und von Historie auch zusammen. Mein Blick geht als Komponist, möchte ich fast ein bisschen zugespitzt sagen, nach hinten eigentlich, also in die Vergangenheit und nicht nach vorne. Die Erfindung neuer Klänge war mir in meiner früheren Zeit ein Anliegen. Es gibt zum Beispiel das Oboen-Solostück Ungebräuchliches, was ich auch selbst sehr, sehr viel gespielt habe. Ungebräuchlich ist im Wortsinn zu verstehen. Es ist kein Ton in diesem Stück, so wie jemals Oboe vorher gespielt wurde. Also ich habe mich mit diesem ganzen Bereich natürlich sehr intensiv auch beschäftigt, auch in meinem Streichquartett zum Beispiel. Aber im Laufe der Entwicklung hat sich das Interesse oder hat sich die Einsicht herausgebildet, dass die Gewichte des Ausdrucks an der Handhabung von Elementen hängen, die den Leuten mit geschichtlichen Informationen belastet sind. Und damit spiele ich im Prinzip. Also das ist der Hintergrund meiner Einstellung zu Bearbeitungen. Ich greife auf eine Musik zurück, die jedermann im Ohr hat, selbst wenn er das Stück nicht kennt, um das es da geht. Aber er kennt die Klänge, die Kombinationen, halt einfach das Timbre dieser Musik und die Art und Weise, wie ich dann damit umgehe, also wie ich diese Musik vokabulär sozusagen in neue Satzzusammenhänge bringe. Das ist für mich das Neue momentan an Musik.
Sie haben mal erwähnt, es sei ganz wichtig für Sie, mit sich selbst identisch zu sein. Was meinen Sie damit genau als Komponist?
Naja, damit meine ich den ganzen Bereich, den ich vorhin kurz angesprochen hatte, als ich da dieses Erlebnis aus Darmstadt gebracht habe. Identisch war ich in dem Punkt, dass mich diese wahrnehmungspsychologische Angelegenheit interessiert hat an der Musik von Stockhausen. Nicht identisch wäre ich ab dem Moment gewesen, wo ich dieser ästhetischen Polizei gefolgt wäre und hätte halt irgendwelche seriellen Dinger geschrieben zu der damaligen Zeit. Dieses mit sich identisch sein ist ja sehr, sehr schwer zu beschreiben, ist aber ein Prozess des Lebensvollzugs. Also was geht von außen in mich hinein? Was setzt sich fest? Was verwandelt sich in mir? Und was bildet in seiner Verwandlung mich aus? Ja, also mich, der ich denke, der ich fühle, der ich denkend fühle. Das würde ich mit Identität bezeichnen. Und das war bei mir ein sehr langer Prozess. Und was die Musik betrifft, waren da ganz viele Komponisten Wegbegleiter.
Wer zum Beispiel?
Ich nenne mal einfach wahllos ein paar Namen. Bruckner, ein langer und intensiver Wegbegleiter seit meiner frühesten Jugend. George Gershwin, sehr intensiv. Relativ spät Beethoven. Ja, das ist eine Riesenlatte. Josquin zum Beispiel, Froberger spielt eine ganz große Rolle, Johann Jakob Froberger.
Sie haben auch mal erwähnt, im Zusammenhang mit einer Liszt-Bearbeitung, die Sie gemacht haben, Sie hätten als Kind neben Ihrem Vater gesessen, der sehr gut Klavier spielt und der eben auch Liszt spielte. Inwiefern hat Sie denn Ihr Vater geprägt?
Also mindestens darin sehr stark, dass er eben Liszt geübt hat, ja. Und Liszt ist eine der Hauptfiguren, ja. Ich muss sagen, ich habe Liszt wahrgenommen als schon kleines Kind und kann die Urteile, die so über Liszt in der Musikgeschichte gefällt worden sind, bis hin zu der Anerkenntnis seines Spätwerks, kann ich allesamt nicht teilen.
Also Urteile wie, dass viel von seinen Werken nur virtuoses geklingelt, in Anführungszeichen.
Absoluter Quatsch. Ja, absoluter Quatsch.
Das heißt, Sie haben da drin auch strukturell Sinn, musikalischen Sinn entdeckt?
Ja, ich finde, das hat großen musikalischen Sinn, strukturellen. Und das hört man besonders, wenn zum Beispiel die Klavierwerke von ganz brillanten Leuten gespielt werden. Ja.
Eine Frage wollte ich noch kurz stellen, und zwar die nach der Bedeutung, die Ihre Professur hatte in Ihrem Leben. Die Professur an der Frankfurter Musikhochschule, Sie haben Tonsatz und Komposition unterrichtet. Das gab Ihnen ja auf der einen Seite eine gewisse finanzielle Basis, auf der anderen Seite hat es auch viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat dieser Job in Ihrem Leben gehabt?
Also um auf den letzten Punkt zu kommen, viel Zeit in Anspruch nehmen, tut auch die Erziehung der Kinder zum Beispiel, das Begleiten der Kinder, sage ich mal so, oder das Komponieren oder das Unterrichten. Ich habe das alles gleichwertig betrieben. Ich habe nie den Eindruck gehabt, ach Gott, dieses Unterrichten da, das ist ja eine Qual, wäre ich doch nur schon wieder zu Hause und könnte da meine Sinfonien schreiben. Das war für mich ein Komplex, ein Tätigkeitskomplex, der sich auch gegenseitig befruchtet hat, und zwar in ganz hohem Maß. Also ich möchte mal sagen, als Tonsatzlehrer muss man ja viel wiederholen. Es kommen dauernd erste Semester an, mit denen geht man die Kontrapunktik wieder neu durch, von vorne, die Harmonielehre und so. Und dann sind die Übungen identisch, Analysen muss man machen. In der Wiederholung habe ich immer wieder mit den Studierenden zusammen neue Dinge erfahren. Je nachdem, wie die Leute da auch reagiert haben. Die haben manches gewusst, manches haben sie überhaupt nicht gewusst. Also es gibt Studenten im vierten Semester, da sagt man, ja, und dann denken Sie nur mal an den Vorhaltsakkord da am Ende der Matthäus-Passion. Und ein Musikstudent im vierten Semester weiß gar nicht, was die Matthäus-Passion ist. Also solche Dinge gibt es da halt einfach. Da klagen natürlich die Leute und jammern schrecklich, raufen sich die Haare. Das sind die Kriterien, mit denen man da operiert. Und ich fand das eine Herausforderung, mit Leuten da zu agieren und denen zum Beispiel komplizierte Chopin'sche harmonische Wendungen zu erläutern, die halt die Matthäus-Version noch nie gehört haben und gar nicht wussten, dass es die überhaupt gibt.
Und wie steht's mit der finanziellen Unabhängigkeit? Haben Sie den Eindruck oder die Vermutung, Sie hätten vielleicht als Komponist sich anders entwickelt, wenn Sie damit hätten Ihr Geld verdienen und Ihre Familie ernähren müssen?
Kann ich jetzt im Nachhinein nicht sagen. Das ist eine fiktionale Überlegung.
Ja, hatten Sie das damals geplant, als Sie diese Stelle gekriegt haben in Frankfurt? War da so Ihr Bestreben, es muss jetzt eine feste Stelle her, weil ich möchte nicht abhängig sein von meiner kreativen Tätigkeit als Gelderwerb? Oder hat sich das einfach so ergeben?
Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich hatte zu der Zeit, bevor ich diese Stelle hier in Frankfurt angetreten habe, eine gute Stelle. Ich war Beamter bereits in Köln, hätte das auch bis an mein Lebensende bleiben können. Also wie gesagt, wenn ich ehrlich sein soll, ich wollte meiner Mutter einen Gefallen tun.
Inwiefern? Die lebte hier in Frankfurt,
oder? Ja, lebt in Frankfurt. Und ich dachte mir, das wäre noch ein Ding, wenn ich Professor würde. Das war wirklich ein Ansporn. Und dass ich dann die Stelle auf Anhieb auch gekriegt habe, war ein anderes Thema. Aber Sie sprechen diese wirtschaftliche Seite an.
Und Ihre Mutter war dann auch stolz auf Sie?
Die war jedenfalls total happy, das kann ich nicht anders sagen. Ja, die fand das super. Mhm. Aber die hat das auch nicht erzwungen.
Ja, klar.
Oder sowas. Mhm. Ich habe gemerkt, also das tut ihr wahnsinnig gut. Ne? Ja, so in dem Sinn. Mhm. Aber diese wirtschaftliche Unabhängigkeit, die mit so einer Professur verbunden ist, ist nicht vom Pappe. Also wie gesagt, ich habe das nie als eine Fron empfunden. Ich war aber froh, dass ich mit den Kompositionen, sag mal, dass ich nicht mit offener Hemdbrust herumlaufen musste, um Aufträge anzuziehen. Also diese ganze Akquise, die entfiel bei mir eigentlich. Ich habe das kommen lassen, wenn es nicht kam, war es auch gut. So.
Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende der Sendung. Und zum Schluss haben Sie sich eine Musik von Franz Liszt gewünscht. Vielleicht auch nochmal in Erinnerung an Ihren Vater, der Sie damals in Ihrer Kindheit ja auch so geprägt und beeinflusst hat. Was hören wir?
Aus diesen Etüden von Liszt in aufsteigender Folge heißen die ja. Die leichten ist gut gesagt, stehen vorne und die ganz schweren sind dann im hinteren Teil dieses Werkes. Irrelichter, Feu Follet, gespielt von Kissin, eine meiner Hausgötter augenblicklich, was die Klavierbranche anlangt. Und Kissin hat mir jedenfalls klargemacht, worin der strukturelle Anspruch der Komposition Liszts besteht. Kissin ist eben in der Lage, zum Beispiel in diesem nicht einfachen Stück und sehr schnellen Stück Feu Follet, diese virtuosen Floskeln und rasanten Aufs und Abs auf den Tasten als strukturelle Elemente zu gestalten. Also die haben eine eigene Dynamik, die haben einen eigenen Sinn, auch über die Hände hinweg. Es gibt ja so eine Passage, in der von unten nach oben es da so losdonnert. Das gestaltet er noch neben dem, was er ansonsten noch spielt. Also eine Kontrapunktik in diesem equilibristischen Genre, ne, in dieser artistischen Tastenvirtuosität, kommt durch das Spiel von Kissin zum Vorschein. Und das hat mich über Liszt auch einiges neu erfahren lassen.
Ja, vielen Dank. Das war ein Gespräch mit Rolf Riem, Komponist in HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin war Maria Hertweg. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.